Ja, das fand ich toll, weil es hat viele Elemente. Man ist begeistert, man ist getragen, also ganz toll, vielen Dank. Wir hatten ja angefangen mit also der Gnade, dass die neu entdeckt wurde, neu entdeckt werden kann. Und ich möchte hier den Predigttext für heute lesen. Der steht in Titus 3, die Verse 1 bis 8. Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Sie sollen über niemand schlecht reden und keinen Streit suchen, sondern friedfertig sein und allen Menschen mit aufrichtiger Freundlichkeit begegnen. Früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Doch dann ist die Güte Gottes unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht sei, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht. Das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maße über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Danke, Vater, für dein großes Angebot und danke, dass du da wirklich mit offenen Armen dastehst und uns empfängst. Amen.
Ja, wir kommen vom Reformationstag und ich komme nicht drum herum, mich nochmal auf das Thema einzustellen. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht und auch wenn Klaus-Dieter das letzte Woche schon auch angerissen hat, das Thema. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Geschichte, dass wir immer wieder überlegen, wo muss Reformation passieren in meinem Leben. Reformation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Wiederherstellung, Erneuerung. Also etwas, das schon mal da war, ist irgendwie aus der Form geraten und muss reformiert werden, also zurück in die Form gebracht werden. Kleines Beispiel, ein Auto fährt gegen ein anderes Auto, das Auto ist deformiert. Ich fahre mit dem Auto in die Werkstatt und dort wird das Auto reformiert, also zurückgebracht in die eigentliche ursprüngliche Form, in Form gebracht. Das ist im Prinzip die Bedeutung von Reformation. Reformation ordnet Dinge neu, die aus der Ordnung gekommen sind, aus der Ordnung geraten sind, in Unordnung geraten sind. Und in der Vorbereitung von dieser Predigt hatte ich ein Problem, weil ich stand letztes Jahr genau zur gleichen Zeit am Sonntag nach dem Reformationstag hier und habe über Reformation gepredigt. So. Und ich will ja nicht die gleiche Predigt nochmal halten. Vielleicht hätte es keiner gemerkt, vielleicht aber auch schon. Und ich habe einfach beschlossen, ich werde mir ganz konsequent die Predigt vom letzten Jahr nicht angucken und werde mir einfach ganz neue Gedanken machen, damit ich nicht schon gedanklich irgendwo mich in eine Richtung einschließe. Das heißt, es könnte jetzt sein, dass ich vielleicht den einen oder anderen Gedanken vom letzten Jahr wiederhole, aber es ist sicherlich dann auch nicht verkehrt. Manchmal schadet ja Wiederholung auch nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Christen regelmäßig drüber nachdenken, wo können wir oder wo haben wir vielleicht Punkte, die aus der Form gekommen sind, die vielleicht von dem, wie es ursprünglich gedacht war, abgekommen sind? Wo brauchen wir als Christen in unserer Zeit und in unserer Kultur Reformation? Was war der Auslöser für die Reformation vor 500 Jahren? Ein Punkt war, dass andere Dinge wichtiger wurden als das Wort Gottes. Und letztendlich wurde dadurch diese anderen Sachen wichtiger als Gott selber. Ich werde heute Morgen keine 95 Thesen an die Wand hängen und ich will auch gar nicht unsere heutige Gemeindekultur als Ganzes in Frage stellen. Ich glaube aber trotzdem, dass es Punkte geben könnte, oder ich habe für mich Punkte entdeckt, die mir wichtig geworden sind, wo mir eine neue Fokussierung gut tut. Und es sind auch nur 3 Punkte heute Morgen, keine 95, keine Sorge. Luther hat die Christen damals und auch die Kirchenführer daran erinnert, was bedeutet es denn eigentlich, Christ zu sein? Wie ist denn eigentlich ein Leben als Christ? Wovon soll das geprägt sein? Paulus fängt seinen Text auch damit an. Erinnere die Christen an folgende Dinge. Hier scheint also auch was bekannt gewesen zu sein, was irgendwie aus der Form geraten ist. Sie wussten das schon, was eigentlich dazugehört, aber es ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Der Text fängt an und wird gleich an der Leinwand erscheinen, wenn das Teil hier gleich das auch mitmacht. Ich muss doch hier unten drücken, oder? Du kannst ja einfach mal auf die nächste Folie machen, auf die erste. Dann ist auch schon, solange der Text da steht, ich will ja gar nicht so sein, ich muss das gar nicht selber machen hier. Okay, wir laden das nochmal neu. Paulus erinnert auf jeden Fall nochmal, solange bis der Text erscheint, die Gemeinde, oder besser gesagt den Titus daran, er erinnert Titus daran, die Gemeinde zu erinnern. Der Brief ging an den Titus und der war eingesetzt dort in die Gemeinde als Leiter. Und von diesem Hintergrund her kommen auch die Aussagen an einen Gemeindeleiter sozusagen geschrieben. So ein paar Punkte. Guck mal, das ist mir wichtig für dich als Gemeindeleiter. So sollt ihr in der Gemeinde miteinander umgehen. Das ist gut, wenn ihr darauf achtet. Und er erinnert eben dann den Titus auch daran, wie man als Christ zu leben soll. Und jetzt warten wir, bis die PowerPoint geladen hat. Reformiert sich auch gerade da hinten im Computer. Fällt jemand ein guter Witz zur Reformation ein? Hat da jemand schon mal einen zugehört? Mir fällt gerade leider keiner ein. Ja? Sehr gut. Reformation braucht seine Zeit. Aber es braucht auch einen Mutigen, der sich hinstellt und das Papier an die Wand schlägt. Einer muss den ersten Schritt machen. Ich habe übrigens herausgefunden, es gibt zum Beispiel gar keine originale Abschrift von den Thesen. Also es gibt keine Originalhandschrift von den Thesen. Es gibt Übersetzungen davon und man nimmt an, dass das wohl der Inhalt der Thesen gewesen sein müsste, die Martin Luther da angeschlagen hat. Und sowieso dieses romantische, verklärte Bild, was wir da haben, dass in einer Nacht- und Nebelaktion da so ein kleiner Mönch mit einem großen Holzhammer da Papiere an die Wand schlägt, das ist wahrscheinlich anders gelaufen. Also es gab diese Möglichkeit, eben seine Thesen zur Diskussion an die Wand zu schlagen, das haben aber meistens die Schüler gemacht. Also Luther selber wird es nicht gewesen sein, sondern irgendjemand aus seinem Kreis und so weiter. Also es ist nicht so verrucht in einer Nacht- und Nebelaktion. Das war eine ganz gängige Methode auch, um sozusagen zu sagen, ich werfe jetzt mal was in den Raum und wir wollen mal gucken, was ihr dazu zu sagen habt. So, also jetzt haben wir auch den Bibeltext hier aus Titus 3, die Verse 1 bis 8. Erinnere alle daran, sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuordnen. Sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein, über niemanden lästern und jedem Streit aus dem Weg gehen. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott unser Retter und seine Freundlichkeit und Liebe. Das wäre doch eigentlich schön. Ist doch ein schönes Ideal, wenn Christen so leben würden, wenn diese ganzen Dinge unter Christen wirklich der Vergangenheit angehören würden. Sich der Regierung unterordnen, gehorsam sein, zum Guten bereit sein, über niemanden lästern und jedem Streit aus dem Weg gehen. Schon schwierig, ne? Wir lästern ja auch nicht, wir tauschen ja nur Gebetsanliegen aus. Aber manchmal kommt man dann schon so rein, in so eine Stimmung, dass man über andere Leute, und guck mal der, das passiert einfach, ja? Und hinterher ärgert man sich, hoffentlich ärgert man sich hinterher noch drüber. Allen mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Allen. Auch beim Autofahren. Nicht mehr Sklaven unserer Wünsche und Leidenschaften sein. Das wäre doch schön, oder? Wir haben ja manchmal so ein falsches Freiheitsverständnis. Manchmal denken wir, Freiheit ist, ich darf alles tun und lassen, was ich will. Aber ich glaube, dass Freiheit viel mehr bedeutet, ich bin frei gemacht von diesen ganzen Wünschen und Bedürfnissen, die mich eigentlich versklaven. Ich bin frei von dem Bedürfnis, immer allem hinterherjagen zu müssen. Immer auf der Jagd nach dem nächsten Kick. Das hat nämlich mit Freiheit eigentlich gar nichts zu tun. Und dann kommt Paulus zum Kern des Evangeliums. Dieser Teil, der auch Martin Luther umgehauen hat, als er da in seinem Studierkämmerchen saß und geforscht hat und wirklich überlegt hat, was ist jetzt hier die Sache? Es war ein anderer Vers, aber es ist genau die gleiche Aussage. Er rettet uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkt uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkt er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Gnade allein, kein Verdienst, kein Werk, keine gute Tat macht den Weg in den Himmel frei. Allein die Gnade. Das ist das Schlagwort, was Martin Luther für sich erkannt hat und was revolutionär war. Und das ist auch das, was das Christentum unterscheidet von anderen Religionen. Wir haben einen persönlichen Gott. Und dieser persönliche Gott hat Interesse an seinen Geschöpfen, will Beziehung haben. Und für diese Beziehung, die Gott mit uns haben will, ist er bereit, alles zu geben. Er lässt sich alles kosten, lässt sich das einiges kosten. Er lässt es sich alles kosten. Er lässt es nicht uns was kosten. Er hat den Preis bezahlt. Und wenn wir uns bemühen, aus eigener Kraft gut vor Gott dazustehen, dann sind diese Versuche von vornherein zum Scheitern verurteilt. Soweit zur Einleitung und zum Kern des Evangeliums. Für mich Kern des Evangeliums. Allein durch Gnade sind wir gerecht. Und jetzt komme ich zu meinen drei Thesen. Wir nennen sie in der Predigt drei Punkte. Ich glaube, dass wir Gefahr laufen, dass wir vergessen, dass nicht Menschen, nicht Werke und nicht Gefühle der Kern des Evangeliums sind. Der erste Gedanke oder die erste Gefahr. Menschen werden wichtiger als Christus, als Jesus selber. Wir entfernen uns vom Kern des Evangeliums und achten auf das, was Menschen, was Christen tun. Wir suchen uns vielleicht tolle Vorbilder, schillernde Persönlichkeiten der christlichen Szene, bekannte Prediger, bekannte Lobpreisleiter, Fernsehstars der christlichen Szene. Es gibt ja wahre Pilgerbewegungen, wenn dieser oder jener Name auf dem Plakat steht. Genauso aber im kleinen Kreis, in unserem Umfeld. Wir vergleichen uns mit Leuten aus unserer Gemeinde, aus unserem Umfeld. Ah, ein Glück, ich bin besser als der. Nochmal gut gegangen. So eine schlimme Sünde wie der habe ich nicht. Oder andersrum. Dem Anspruch werde ich nicht gerecht. So fromm wie der zu sein scheint oder ist, das bekomme ich einfach nicht hin. Und ich fühle mich minderwertig. Und ich zweifle an mir und ich fühle mich schuldig, weil andere vielleicht manche Dinge in ihrem Glaubensleben besser unter den Füßen haben als ich. Ich habe mal nachgeguckt und gesucht in der Bibel, wie oft davon die Rede ist, dass wir andere Christen angucken sollen und uns ein Beispiel an ihnen nehmen sollen. Ich habe mit Sicherheit nicht alle Stellen gefunden, aber ich habe auch fast keine Stellen gefunden. Vor allem in den Briefen, aber auch in den Evangelien, da finden wir ganz oft diese Aussage, sei du ein gutes Vorbild. Schau, dass du dein Leben in Ordnung hältst und in Ordnung bekommst. Und es steht nur ganz selten da, guck mal auf den oder guck mal auf mich, sagt Paulus einmal, guckt mich an und nehmt mich zum Vorbild in diesem einen Punkt. Paulus sagt auch einmal, guckt euch die anderen Christen an, einmal sagt er das. Die Tendenz ist ganz klar. Kümmere dich erstmal um dich und darum, dass du ein gutes Vorbild bist. Achte nicht so sehr darauf, was die anderen tun oder lassen oder nicht tun oder sagen oder denken oder glauben oder auf welche Konferenz die anderen fahren oder wie der andere betet, sondern sei du für dich ein gutes Vorbild für andere. Achte darauf, dass Menschen durch dich Jesus sehen. Ob sie Jesus in deinem Bruder oder in deiner Schwester sehen, ist nicht in erster Linie dein Problem. Nimm Jesus als Vorbild und sei selber ein Vorbild. Und dann, denke ich, wird man das auch so sehen können und erleben können, wie Jesus das sagt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Dass wir Liebe untereinander haben, fängt bei mir an. Ich kann für mich entscheiden, ich will lieben. Ich kann nicht entscheiden, du sollst lieben. Ich habe eine Verantwortung, Vorbild zu sein. Ich habe eine Verantwortung, mein Glaubensleben in Ordnung zu halten, Vorbild zu sein. Ich habe eine Verantwortung, dass Menschen in mir Jesus sehen. Eine zweite Gefahr, die ich sehe, die Sache mit den Werken. Werke ist ja so ein ganz heikles Thema. Und vor allem seit Luther. Seit Luther reagieren wir ja ganz empfindlich auf alles, was irgendwie mit Werken zu tun hat. Und ich glaube, wir laufen ganz schnell Gefahr, die Sache mit den Werken entweder in die eine oder in die andere Richtung kippen zu lassen. Luther hat das gesagt und er hatte damit vollkommen recht. Er hat sich gegen diese Theologie gestellt, dass wir mit irgendwelchen guten Taten oder mit irgendwelchen Ausgleichshandlungen oder mit irgendeinem Stück Papier Errettung erwirken können, den Sprung in den Himmel schaffen. Mit dieser Aussage, mit dieser Theologie hat Luther vollkommen recht. Ich glaube aber, dass wir ein großes Problem bekommen, wenn aus dieser Erkenntnis eine Theologie der Werklosigkeit wird. Nach dem Motto, ich kann ja sowieso nichts dazu beitragen, dann muss ich ja gleich gar nichts mehr machen. Meine Taten sind sowieso völlig wertlos. Die haben ja keine Bedeutung. Luther hat das nicht so gemeint. Luther ist ein Kind der Zeit, aus der er kommt. Und da war das eine Extrem. Und deswegen musste er es etwas überbetonen, damit es verstanden wird. Wir leben aber jetzt, habe ich manchmal das Gefühl, im anderen Extrem und sagen, ja, Luther hat doch gesagt. Ich glaube, wir müssen drüber nachdenken, was es in unserer heutigen Zeit bedeutet. Und wir lesen Bibelstellen, wie das ist gewisslich wahr. Und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen. Das hat Paulus gesagt. Die Werke retten dich nicht. Aber das behaupten die Werke auch gar nicht, dass sie das tun wollen. Genauso wenig wie der Ablassbrief jemandem die Schuld nehmen kann. Klammer auf, dafür war der Ablassbrief am Anfang auch gar nicht da, dazu ist er erst geworden, Klammer wieder zu. Sich aber auf der Gnade auszuruhen, die Hände in den Schoß zu legen und sagen, kann ja eh nichts dazu beitragen, ist genauso falsch. Nur noch ein Bibeltext, den wo Jesus eine Aussage macht, wo wir wirklich drüber nachdenken müssen, was das bedeutet. Jesus sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Also es gibt da einen Zusammenhang zwischen dem, was wir tun und was wir glauben und wie wir über andere denken und urteilen und dem, wie mit uns umgegangen wird. Und wenn wir diesen Text so lesen, dann könnte man ja fast vermuten, dass Jesus Luther nicht kennt. Oder eben wir interpretieren Dinge falsch. Es sind Dinge aus der Form geraten. Das war jetzt eben übrigens ein Witz, ja. Oder es sind vielleicht Dinge aus der Form geraten und wir nehmen die einfach so hin. Weil die hören sich ja gut an. Ja, die hören sich ja toll an. Und vielleicht brauchen wir in den Punkten Reformation. Ich glaube, dass es ganz gefährlich ist, wenn wir uns vom Kern des Evangeliums wegbewegen und wenn wir behaupten, dass als Folge der Erlösung alles beim Alten bleiben kann. Die Werke retten uns nicht, aber diesen Anspruch erheben sie überhaupt nicht. Es wird oft in einen Topf geworfen, was überhaupt nicht in einen Topf gehört. Nur weil gutes Tun im Namen Jesu nichts zu unserer Erlösung beiträgt, bedeutet es doch nicht, dass ich es deswegen nicht tun muss. Ein Beispiel. Arbeiten und Geld verdienen tut ja auch nichts zu meiner Erlösung bei. Selbst nicht, wenn man in einem Missionswerk arbeitet. Das errettet mich doch nicht. Trotzdem würde ja keiner auf die Idee kommen, ja, arbeiten tut ja nichts zu meiner Erlösung. Muss ich ja gar nicht mehr hingehen. Ja, da fällt jedem gleich auf. Macht ja gar keinen Sinn. Ich lasse diesen Gedanken einfach mal so stehen und vielleicht kannst du drüber nachdenken, wo wir Gefahr laufen, die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, wo wir die einfach liegen lassen, weil wir sie vielleicht nicht für wertvoll achten. Paulus sagt das ja ganz deutlich, es ist alles vorbereitet. Ihr müsst das nur aufheben, ihr müsst es mitnehmen auf eurem Weg. Tut die guten Werke, die Gott für euch vorbereitet hat. Ihr müsst es doch noch nicht mal aus eigener Kraft machen. Da ist der Bibeltext, den ich eben vorgelesen habe. Und ich glaube, eine dritte Gefahr haben wir in unserer christlichen Kultur heute manchmal. Gefühle werden, glaube ich, manchmal überbewertet oder falsch bewertet. Ich habe an sich gar nichts gegen Gefühle. Ich bin zwar, was Gefühle angeht, ein echter Mann, aber ich gestehe den Gefühlen doch einen gewissen Stellenwert zu. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass wir... Da ist es wieder. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in manchen Kreisen, vielleicht auch in unseren Kreisen, mehr Wert darauf legen, ob sich was gut anfühlt oder richtig anfühlt und weniger, ob etwas gut ist oder richtig ist. Sondern es fühlt sich gerade gut an. Oder es fühlt sich irgendwie komisch an. Das betrifft die Theologie im Ganzen, die manchmal sehr gefühlsgesteuert ist, aber auch meine ganz eigene höchstpersönliche Gotteskindschaft. Diese Art Gottesdienst zu feiern, die fühlt sich gut an. Und was sagt die Bibel zu dieser Art Gottesdienst zu feiern? Wenn sie sagt, das ist gut, dann ist es ja auch gut. Aber das einzige Kriterium darf doch nicht sein, das fühlt sich gut an. Bin ich nur dann geliebtes Kind Gottes, wenn ich mich auch wie ein geliebtes Kind Gottes fühle? Wer entscheidet denn, ob ich Kind Gottes bin? Dass es sich so anfühlt oder dass es so ist? Weil es die Bibel sagt. Ist vielleicht das Zeugnis, das der Heilige Geist in mein Herz legt, ganz unabhängig von meinem momentanen Gefühl? Ich freue mich, wenn das Gefühl mitzieht, wenn mein Gefühl mir das bestätigt, unterstreicht. Aber wenn es das mal nicht tut, dann will ich doch keine Glaubenskrise haben, nur weil es sich gerade irgendwie nicht so gut anfühlt. Liebe ist viel mehr Entscheidung als Gefühl. Gefühl kommt oft nach. Gefährlich wird es, wenn wir das Gefühl nach vorne stellen. Wenn sich zu der Entscheidung zu lieben auch ein liebevolles Gefühl gesellt, dann ist das eine ganz tolle Geschichte. Aber wenn ich darauf warte, bis ich dem Obdachlosen auf der Straße liebevolle Gefühle entgegenbringe, bis ich mich um ihn kümmere, dann wird er da lange alleine sitzen. Vers 7 unseres Textes habe ich nicht auf der Leinwand. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Wir wissen es. Nicht wir haben das Gefühl, das wird bestimmt richtig sein. Ich fühle mich irgendwie so erlöst und frei. Wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Und oft haben wir das Gefühl, Gott ist nur auf meiner Seite, wenn ich mich gut fühle. Wenn es mir gut geht. Wenn ich Erfolg habe. Wenn ich keine Konflikte habe in meinem Umfeld. Wenn ich keine Krankheiten und Beschwerden habe. Nur dann kann Gott ja auf meiner Seite sein. Es gibt so viele Bibelstellen, die dem widersprechen. Aber Reformationstag, wir kommen von Luther und ich will zumindest noch die beiden letzten seiner Thesen zitieren. Weil ich glaube, dass die zu dem Thema eine Menge zu sagen haben. Man muss die Christen ermutigen, darauf bedacht zu sein, dass sie ihrem Haupt Christus durch Leiden, Tod und Hölle nachfolgen. Und so dürfen sie auch darauf vertrauen, eher durch viele Trübsale hindurch in den Himmel einzugehen, als durch die Sicherheit eines Friedens. Wir gehen nicht durch das schöne Gefühl von Friede, Freude, Eierkuchen in den Himmel, sondern wir sollen das Kreuz Christi auf uns nehmen. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das Kreuz Christi auf sich nehmen rosa und plüschig ist. Ich glaube, unsere Gefühle können Reden des Heiligen Geistes sein. Ich glaube das und ich bin davon überzeugt. Ich beobachte aber bei mir selber, dass ich meinen Gefühlen oft einen viel höheren Stellenwert einräume und sie nicht überprüfe, dass ich sie nicht zum Beispiel am Wort Gottes überprüfe, sondern dass ich damit zufrieden bin, dass sich das jetzt so oder so anfühlt. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr. Ich komme zum Ende und fasse nochmal die Gedanken zusammen. Als erstes, Reformation bedeutet etwas, was aus der Form gekommen ist, was seine ursprüngliche Form verloren hat, wird wieder zurückgebracht in seine Form. Und ich glaube, dass Reformation wichtig ist und ich glaube, dass wir gut dran tun, wenn wir drüber nachdenken. Wo sind bei mir Dinge aus der Form gekommen? Wo sind vielleicht auch in unserer christlichen Gemeindekultur Dinge aus der Form gekommen? Wo müssen wir vielleicht einfach Dinge zurückbringen in seine eigentliche Form? Und die drei Punkte, die manchmal so aus der Form kommen bei mir und sicherlich auch bei anderen: Ich gucke zu sehr auf die Menschen und gucke zu wenig auf Jesus. Ich vergleiche mich zu sehr und ich achte mehr darauf, was andere tun und konzentriere mich nicht darauf, selbst ein Vorbild für andere zu sein. Dann sehe ich oft eine falsche Betonung von Werken. Entweder Überbetonung, ich muss ja jetzt noch was tun, um Gott gnädig zu stellen und stimmen, oder das genaue Gegenteil: Meine Werke haben sowieso keine Bedeutung, dann kann ich es auch gleich lassen. Und die dritte Gefahr: Meinen Gefühlen wird die Entscheidung überlassen, ob etwas wahr oder falsch ist, ob was richtig oder gut ist, und nicht der Bibel, an der wir Dinge prüfen, und nicht, ob wirklich Dinge richtig sind und wahr oder falsch sind. Wir haben jetzt eine Zeit des Lobpreises, und auch wenn sich Musik machen und singen gut anfühlen kann, möchte ich euch einladen, wirklich drüber nachzudenken. Sind es wirklich meine Gefühle, die ausschlaggebend sind? Oder gibt es vielleicht Punkte, wo ich mich für was entscheiden muss, was sich vielleicht im Moment überhaupt nicht gut und bequem anfühlt, sondern was vielleicht wirklich ein Einschnitt ist, wo ich vielleicht wirklich mich anstrengen muss, was zu verändern? Wir haben jetzt Lobpreis und dann auch im Abendmahl, und da sicherlich die Gelegenheit, über das nachzudenken.